gesegnet mit viel Gutem hier, vor allem mit vielen guten Musikern. Und das ist schön, wenn man verschiedenste Stilrichtungen und Möglichkeiten hat. Und wir möchten euch ermutigen, wenn also irgendjemand von euch auch mal etwas darbieten möchte, ihr dürft euch einfach melden und ich komme ganz sicher zum Zug. Genau. Früher oder später. Gestern habe ich das Fernsehprogramm gezappt und dann habe ich tatsächlich gesehen, offenbar hat jemand im deutschen Fernsehen meine Predigt gesehen, letzten Sonntag, oder gehört, weil es hat nämlich gestern ein Krimi gegeben. Und der hat genau das Predigtthema als Titel gehabt. Fünf Sinne und ein Geist. Habe ich gefunden, super. Also die letzten Sonntag sind da gewesen, das hat es genau, also ich habe den Krimi nicht geschaut. Aber habe ich gefunden, das ist ja kein Zufall, eine gute Sache. Ich möchte heute anfangen mit einem Zitat von der Monika Minder, wo ich nicht weiß, wer sie ist, aber sie hat das offenbar so formuliert. Man muss sich für die Liebe interessieren, nicht für das Glück. Und ich finde das noch interessant, oder? Also, man sollte jetzt ein bisschen dem nachgehen und sie können fragen, wie kommst du auf die Aussage? Was bringt dich dazu, die Differenzierung zu machen? Für viele ist ja Liebe, man findet Liebe und mit dem das Glück. Aber ist der unglücklich, wer die Liebe nicht findet? Oder ja, man könnte jetzt da ganz viele Fragen stellen dazu. Auf jeden Fall, ich denke, Liebe ist nicht zwingend nur das Glück. Glück kann etwas sehr Flüchtiges sein. Zum Beispiel, eben, wenn der Bub ein Blumensträusschen blinkt, das er im Nachbarsgarten genommen hat. Oder wenn man flüchtige Glückserlebnisse hat, auf einem Gipfel stehen. Das ist wunderschön, aber du musst dann wieder runterlaufen, musst dich wieder anstrengen. Es gibt so flüchtige Sachen in unserem Leben, wo wir ein kurzes Glücksempfinden erleben, wo manchmal unabhängig eigentlich von der Liebe kann sein. Aber die Liebe ist so etwas, wo eigentlich bestehen sollte, oder? Sogar wenn wir unglücklich sind, ist doch die Liebe da. Auf jeden Fall die Liebe, die wir uns heute ihr wollen zuwenden. Und es ist sicher nicht so schwer herauszufinden, dass wir heute von der göttlichen Liebe haben. Also nicht von der Valentinstag-Liebe da und von menschlicher Zuwendung nur, sondern von vollkommener Liebe. Und ich möchte anfangen mit dem Vers aus dem Hebräerbrief, im 10. Kapitel, der Vers 24. Da heißt es, wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Sich gegenseitig zu der Liebe anspornen. Das ist so etwas Aktives. Und das beinhaltet hier drinnen, dass man um die Liebe auch etwas tun muss. Also man kann nicht einfach, und ich denke, ihr alle kennt das auf die eine oder andere Art, eine Liebe, die ist nicht einfach, du hast es mal erreicht und dann ist es einfach konstant da. Und niemand kann diesen Schalter auslöschen, sondern Liebe kann verschüttet werden, Liebe kann verloren gehen sogar, weil man auf einmal andere Sachen im Fokus hat. Und das ist ein Aufruf vom Schreiber vom Hebräerbrief. Etwas vom Wichtigsten ist, einander anzuspornen, dass wir Liebe immer wieder üben. Aneinander üben beinhaltet auch das Wort üben. Man darf da auch manchmal ein bisschen scheitern und Fehler machen, aber doch, dass wir aktiv bleiben. Und wir kennen alle 1. Korinther 13, wo ja der Christen so gut gegoogelt hat, in einer Eingebung. Natürlich, 1. Korinther 13, wo der klassische Hochzeitstext ist für viele, wo eigentlich Liebe beschreibt, wo mehr ist als menschliche Liebe. Ich glaube, wenn wir so eine Art von Liebe erreichen für unsere Mitmenschen, dann könnte man sagen, dann bist du wirklich perfekt. Eine Liebe, die alles gibt. Eine Liebe, die das Wohl vom anderen im Auge hat. Eine Liebe, die der andere als das höchste Gut sieht und sein Wohl fördern will. Das wäre eigentlich auch so die Definition, so habe ich es auf jeden Fall gelesen, von dem, was im Hebräischen gemeint ist mit Liebe oder wie sie Gottes Liebe würden zusammenfassen. Vollkommene Liebe ist wohlwollende Zuwendung und zwar zum Wohl vom Geliebten, vom Anderen. Ich will jetzt da nicht eben viel philosophieren, sondern ich möchte als Grundlage ein bisschen auf das zurückkommen, was wir schon in den Lobpreisliedern auch mitgesungen haben, da im Herz und vielleicht hinter der Maske und gesehen haben auf der Leinwand. Wir haben einen Gott, der allmächtig ist, der allsehend ist, allwissend ist, wo wir ihm Rechenschaft schuldig sind. Ich denke nicht, weil er das unbedingt nur fordert, sondern in der Bibel heisst es, unser Herz tut uns verurteilen vor dem, wo alles weiss. Wo kein Ankläger, keine Schuldigkeit. Also, wir selber, unser Herz klagt uns ja oft an und dann braucht es einen, der uns freispricht. Und Gott macht das. Er ist allmächtig, er sieht zwar alles, aber er gibt uns ja auch seinen Sohn. Aber er ist wirklich der, der alles weiss, die kleinste Regung von meinem Herz. Und er ist allumfassende Präsenz, also schon fast im esoterischen Sinn oder tatsächlich auch in dem Sinn, er ist überall, in allem und durchdringt alles, so schreibt es der Paulus im Kolosserbrief. Er erfüllt auch die Natur mit seinem Leben. Das sehen wir in der Schöpfungsgeschichte. Und er ist verantwortlich dafür, dass dies und mein Leben läuft, dass wir schnaufen, dass wir funktionieren, dass wir in einer Ordnung drin sind, wie er es eingesetzt hat. Und er ist ewig, er ist beständig, unveränderlich, er ist auch heilig und unantastbar. Das meint eigentlich auch heilig. Und wir würden das vielleicht heute mit Tabu beschreiben. Tabu heisst wirklich, du darfst dem nicht ankommen, du darfst das nicht auftun, du darfst, pass auf. Ein Tabubruch ist etwas, wo man eigentlich nicht machen sollte, oder? Wenn man ein Tabu bricht, dann ist es gar nicht gut in unserem Leben. Also dann haben wir dann wirklich irgendetwas Letztes gemacht. Und in dem Sinn ist Gott auch wie Tabu für uns. Er ist so heilig. Und eigentlich hat er schon dann Mose gesagt, haben wir auch letzten Sonntag davon gehabt, in einer kurzen Betrachtung, der Mose hat ihn gesehen und er hat ihm noch ein bisschen hinten nachschauen, weil Gott hat gesagt, das würdest du nicht aushalten, mich zu sehen. Das geht gar nicht. Und so in dem Sinn, unantastbar und auch tabu. Er ist nicht einer, der du kannst den Arm einhängen und sagen, komm, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. So ist er nicht. Er ist viel zu gross für das. Unvorstellbar. Und doch ist er auch in seinem Wesen und in seinem Charakter die Liebe, also die vollkommene Liebe, die genau das tut, was man vorhin gesagt hat. Sie gibt alles für das Geliebte gegenüber. Unsere Begrenzung, meine Begrenzung, meine Bedingungen, die ich da manchmal habe in meinem Leben, die gelten für Gott nicht. Seine Universalität überfordert meine eigene Vorstellung. Er ist einfach zu gross. Gott kannst du nicht fassen. Jede Vorstellung von Gott ist falsch in dem Sinn, dass sie nie umfassend kann sein. Weil Gott ist immer mehr. Gott kann immer mehr. Gott tut immer mehr. Und er ist immer noch ganz anders, als ich mir das je vorstellen könnte. So gross ist er. Und da merken wir, also Gott kannst du wirklich nur im Glauben erfassen. Du kannst ihn nicht zeichnen und in ein Viereck stellen und dann denken, das ist jetzt Gott. Und darum sollen wir uns auch kein Bild machen von ihm, weil das geht nicht. Jedes Bild kann eine Wahrheit vielleicht sein, wo Gott irgendetwas von ihm repräsentiert, aber nie ihn selber. Weil er ist einfach zu gross. Und mich fasziniert ja das. Was wäre das für ein Gott, wo man könnte in so ein Kästchen einsperren? Oder es würde länger wie ein Baum, wenn man vor uns stellen würde, und dann könnte man sich zufrieden geben mit dem, und das ist Gott. Irgendwie wäre das schon rein rational eine armselige Sache. Und darum ist er über allem. Und das ist eine Vorstellung, die mir eigentlich gefällt, die mich aber auch herausfordert. Die mich sogar überfordert. Weil ich Gott nicht fassen kann. Er ist Herr über meine Zeit und über deine Zeit. Über deine Vergangenheit, über dein jetzige Dasein, über deine Gegenwart, aber auch über deine Zukunft. Er ist in vollkommener Weise der, was Hebräisch mit 3 Buchstaben ausdrückt, Yahweh, wie wir das übersetzen würden, der sagt, ich bin der, der war, der, der jetzt ist und auch der, der noch wird sein. In alle Zukunft, in vollkommener Weise. Und er selber ändert sich nicht und auch sein Wesen nicht. Trotzdem wird uns Gott beschrieben als ein Gott, der auch Emotionen kennt, der auch mal zornig werden kann. Oder was auch heisst, und da sind wir wieder beim Thema, dass seine Liebe entbrennt. Im Hosea lesen wir das gerade so ganz direkt, wo er seinem Volk sagt, all meine Liebe ist entbrannt. Und wenn man sich das vorstellt, dass Gott so leidet, an seinem Volk, dass er ihm muss zusagen, hey, ich bin Feuer und Flamme für dich, wenn merkst du es denn endlich? Und komm doch zur Besinnung, das ist ja etwas Gewaltiges, etwas so Nächstes, weil das ist ein Bekenntnis vor Liebe und beinhaltet, dass man eigentlich in Kauf nimmt, dass das Liebesbekenntnis nicht unbedingt immer positiv beantwortet wird. Dass man verletzt wird. Wer liebt, ist immer verletzlich. Immer, in allem. Sogar in der Schocke. Weil wenn die Schocke irgendwie alt ist, dann bist du einfach enttäuscht von diesem Produkt. Oder? Umso mehr bei den Leuten. Wer liebt, ist doch verletzlich. Der macht sich verletzlich. Und immer wieder neu gilt es, das wie zu überwinden. Und zu sagen, ich nehme sich auf. Ich kann nicht anders. Mein Herz ist voll bei dir. Und jetzt stelle ich mir das so vor, der heilig, allwissend, jedes Denkvermögen übersteigende Gott ist auch die Liebe in Perfektion, halt Gott und er wendet sich dir und mir als Gegenüber, sogar als Partner liebend zu. Das ist wie ein Paradox. Das ist wie ein Trichter vom Grossen, der reinkommt in einen Kanal und zack, was du meinst mich? Ich bin doch nichts Besonderes, ich bin ein Mensch. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. So hat es der Petrus gesagt, wo er gemerkt hat, wer Jesus ist. Wo er das Wunder hat da mit dem Fischzug. Das war seine Reaktion, gang weg, ich bin sündig. Du erschreckst mich. Ich merke, da ist mehr da, als ich mir vorstellen kann. Und ich würde euch gerne ein paar so, bald gesagt, auch Liebesbeweise lesen aus der Bibel. Einfach so in Erinnerung rufen. Johannes 15, ab Vers 13 bis 15. Wenn ich es dir finde. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Was für eine Aussage, oder? Jesus selber sagt, ihr seid meine Freunde. Und ich gebe mein Leben für euch her, weil weil ich euch zum Freund auch haben will. Und weil ich euch im Namen von Gott die Liebe möchte, ja, vergewissern, euch zeigen, ich gebe mein Leben für euch, meine Freunde. Etwas Tiefes, oder? Oder im 1. Johannesbrief 4, Vers 9. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Durch Jesus Christus hat Gott seine Liebe quasi ja, materialisiert, manifestiert, hat uns gezeigt, dass er eben Menschen so lieb hat. Und hat sich aufgenommen, dass die Liebe zurückgewiesen wird. Hat sich aufgenommen, dass der Jesus zurückgewiesen wird, sogar der Tod am Kreuz erleidet, der Verbrechertod als Unschuldiger. Und hat das in seinen Heilsplan eingebaut. Das ist etwas Gewaltiges. Ich meine, so viel Vorschussgeduld. Er hat ja genau gewusst, was wird passieren. Und trotzdem hat er es gemacht, weil er Menschen als geliebte Wesen sieht, als seine Geschöpfe, wo er zwar auch kann mal zornig sein darüber, wo er nicht versteht, wieso dass man so stur kann sein kann. Und trotzdem liebt er sie und schenkt ihnen einen Teil von sich selber. Unglaublich. Johannes 3,16 haben wir schon gehört, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er sein Einziges gegeben hat. Und das ist auch eine tiefe Aussage. Und dann möchte ich kommen auf Römer 5, der 8. Vers, der sehr zentral ist auch für den heutigen Tag. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also noch bevor dass du und ich etwas von Gott oder von Jesus gehört haben, von Rettung und dass es nötig ist und dass wir geliebt sind, ist er schon für uns gestorben. Schon bevor dass wir irgendetwas gewusst haben. Und das schreibt der Paulus auch im Epheserbrief im 1. Kapitel, im 4. Vers, dass vor Grundsteinlegung der Welt wir schon erwählt waren als seine Geliebten. Also, und da sind wir eingeschlossen. Gott hat es einfach so wollen. Und das ist seine Liebe. Die Erwählung aus Liebe, wo dich und mich meint. Und jetzt stell dir vor, wenn er der Herr von dir und meiner Geschichte ist und schon gestorben ist, für deine und meine Schuld, für uns zu erlösen aus lauter Liebe, dann bedeutet das, dass er wirklich der Herr von allem meinem Vergangenen ist. Und dass er um das ja weiss und dass er da ist als mein Anwalt und mich freispricht, Kraft von dieser Liebe. Wie es heisst doch, die Liebe deckt viele Übertretungen zu, sogar alle, was Jesus tut. Und das ist ein Wunder. Wenn wir also letzten Sonntag von Gottes Geist und seiner Präsenz in uns geredet haben, dass wir ihn direkt suchen können, sein Reden suchen können, dass er uns erfüllt, dann geht es heute auch um ihn und seine Präsenz. Nämlich Römer 5, Vers 5. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Ist das so unumstößlich? Wenn wir gerade so beim Umstossen sind, habe ich vorhin auch schon gesagt, ich könnte ja da jetzt einen Mupf geben, dieser Vase, und die würde auskippen und dann kommt das Blumenwasser oder, und läuft über alles runter. Die Liebe Gottes ist ausgossen, nicht wie eine Blumenvase, sondern noch viel mehr wie einen vollen Krug in mein Herz. Und es drängt alles da drinnen. Es wird flutti nass. Nicht nur ein bisschen feucht, sondern nass. Wie ein Schwamm, der kurz trocken ist und klein ist. Und dann kommt das Wasser drin und der entfaltet sich. Und dann kannst du ihn brauchen. Vorher verkraut er alles und dann wird er weich und du kannst ihn brauchen zu dem Zweck, wo er eigentlich da ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den er uns schon geschenkt hat, durch den Glauben. Da sind wir doch wieder voll beim Thema vom letzten Mal. Und ich finde das etwas Faszinierendes, dass Gottes Geist nicht nur quasi seine Präsenz ist, sondern auch seine Liebe uns versichert. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ich komme nochmal zurück zu diesem Zitat. Man muss sich für die Liebe interessieren, nicht für das Glück. Ja, wenn Gott Liebe ist, was kühlt denn meine Liebe zu ihm ab? Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir nicht der Fall, aber bei mir kommt es manchmal so vor. Was ist es, wo meine Liebe dämpft oder abkühlt? Letzten Sonntag haben wir davon gehabt, was der Geist Gottes könnte dämpfen, dass er so zur Entfaltung kommt in uns. Und meine Antwort war, es ist die Religiosität. Also, dass wir in den Gottesdienst kommen, dass wir uns richtig verhalten, wir singen, wir spielen, das ist alles gut, wir beten, aber das ist noch nicht der Geist, sondern der Geist ist das, was drinnen ist. Das, was der Inhalt der Botschaft ist. Und wenn der nicht gelebt wird, dann ist uns alles Religiöse ja eigentlich nichts. Dann spielen wir fromm und sie es nicht. Das dämpft der Geist. Und bei der Liebe ist es doch das Gleiche. Es ist doch eigentlich auch der gleiche Tun. Vielleicht auch religiös Tun, die Liebe leben. Wir sind nicht miteinander, aber im Herzen tun wir übereinander schimpfen. Ich habe das mal in einem krassen Beispiel erlebt. Das war nicht hier in Bern, also kennt niemand von diesen Leuten. In einer Allianz-Retrete, also mit Pfarrer und Gemeindeleiter, mit anderen Pastoren. Da waren mehrere so Gemeinden, wo man gemerkt hat, die haben jetzt heute nicht auf der gleichen Bühne, die Leute. Gar nicht. Aber sie haben einander so freundlich gesagt. Ich sage euch, so freundlich, dass man einander nicht mag schmecken. Und hat es noch mit Bibelfersen unterlegt und theologisch untermauert. Und mir ist das auf einmal wirklich auf den Sack gegangen. Und ich sagte, sagt doch einander einfach, dass du denkst, dass der andere Löw ist. Ist doch viel einfacher, als sich so zu bemühen, so krampfhaft. Und eigentlich meinst du genau das Gleiche. Und dann könnt ihr doch darüber reden. Ist ja gar nicht so schlimm. Da haben sie mich mit grossen Augen angeschaut und so. Aber ich finde, das ist etwas vom Schlimmsten, wenn man nicht ehrlich ist und das dann noch mit Bibelfersen und Theologie untermauert. Und das ist etwas, was mich gruset. Also da stehen wir mit Harzberg. Und dann sage ich, sei lieber einem anderen direkt auf Berndeutsch, was Sache ist. Und dann kann man darüber reden. Und das sind ja so kleine Sachen. Ja, man ist vielleicht nicht einverstanden, weil das und das mal in der Geschichte passiert ist und die sind vielleicht gar nicht beteiligt. Aber man hat es gehört und man übernimmt es und tut da Schuld auf Schuld häufen. Das ist nicht Liebe. Das ist nicht christlicher Geist. Das ist Religion. Jeder will Recht haben und das Richtige machen. Ja, kein Fehler. In der Liebe nimmt man sich auf, dass man verletzt wird. Und wenn man den Geist hat, muss man das in Kauf nehmen, dass man Fehler machen kann. Ich glaube, es gehört dazu. Meine Liebe kann es kühlen, wenn ich so in einen Geist hineinkomme, wo ich würde anfangen, nur noch zu denken, was ich mache, ist richtig und der andere muss sich nach mir richten. Wir haben es gelernt, sich jemandem zuwenden, das entflammt mein Herz. Also ich kann euch nicht gerne haben, wenn ich mich euch nicht zuwende. Es geht gar nicht, es gibt keine Verbindung. Und manchmal bedeutet, sich Gott zuzuwenden, tatsächlich sich umzukehren. Das meint ja auch der Begriff von Umkehr. Nicht zuerst Werk, wie wir meinen, sondern sich einfach umkehren. Sein Angesicht auf Gott zurichten und sagen, ja, ich halte jetzt das gerade mal aus, dass du mich anschaust in deiner Heiligkeit und ich merke, es ist für mich fast nicht zum Aushalten, aber ich merke da drinnen, wie du dich mit deiner Liebe mir offenbarst. Was kühlt meine Liebe zu ihm ab? Es gibt manchmal viele Gründe, aber oft sind es so quasi religiöse Sachen. Die zweite Frage, die ich mir stelle, können andere an meinem Leben, an meinem Verhalten, an meinen Reaktionen die göttliche Liebe erkennen? Weil es heisst ja, dass die Liebe die Frucht vom Geist ist, als erstes. Können andere das an mir sehen? Die Frage kann ich selber für mich nicht so gut beantworten. Gut, ich könnte sagen, der hat mir mal gesagt, das ist jetzt aber nett gewesen. Der bin ich für den gewesen. Aber so, im Allgemeinen ist das etwas, wo man nicht so kontrollieren kann. Und Liebe ist nicht Kontrolle, sondern aushalten, dass andere meine Liebe halt anders auch interpretieren. Und das ist nicht ganz so einfach. Aber können andere an mir das wirklich sehen? Bemühe ich mich darum, wie kann ich das tun? Bemühe ist vielleicht das falsche Wort. Ich kann mich nur bemühen, mich auf Gott auszurichten. Mich von ihm zu erfüllen, von seinem Geist und von seinem Wort zu durchdringen, eben wie das Ausgießen zelebrieren und das Wasser aufnehmen vom Geist und dann gespannt sein, was passiert, ohne zu wissen. Und der dritte Punkt, wo meine Liebe auch dämpft, ist, wenn ich zweifle, dass Gott so einen wie mich könnte gerne haben. Ja, wisst ihr, wenn ich gut tue, vielleicht schon. Aber es gibt doch Sachen im Leben und manchmal Phasen im Leben, die gehen länger als nur eine Stunde. Die können Monate oder Jahre gehen. Und dann denkt man, ich habe Gottes Liebe verscherzt. Oder wir haben vielleicht in unserer Biografie Phasen oder ganze Jahrzehnte, wo wir das Gefühl haben, ist der Gott noch liebend gewesen mit mir? Kann man dem Liebe sagen, wenn er das alles zulässt in meinem Leben? Vielleicht wie ein Hiob Leute verloren hat, auf eine schmerzvolle Art und Weise. Oder Sachen passieren, die man nicht einordnen kann. Und dann fängt man wirklich für sich vielleicht an zu zweifeln und sagt, für dich und für dich ist Gottes Liebe gut genug. Und ich tue dir gerne davon erzählen, aber ich selber schließe mich aus. Und dann gibt man sich so religiös wieder Mühe, oder? Und probiert dem Gott, wo man gar nicht daran glaubt, dass er mich meint, können zu gefallen durch etwas Gutes. Ja nun, das sind negative Fragen, die kann ich nicht für euch beantworten. Ich für mich habe manchmal so ein bisschen eine Ahnung, dass ich an all diesen drei Sachen manchmal ein bisschen krank bin. Aber wisst ihr, es sind so Krankheiten, wo meine Grippe, die können sich auch auskurieren. Und das kann irgendwie wieder neu anfangen. Darum will ich eine positive Antwort geben. Wenn Gott wirklich der umfassend allmächtig ist und Liebe ist und sich mir zuwendet, dann will ich mich ihm auch zuwenden. Schlicht und einfach. Mich so drehen, dass ich das Gefühl habe, ich wende ihm mein Angesicht, mein Herz zu. Dann suche ich seine Nähe und bin parat, mich von ihm zu inspirieren, zu überschütten. Ich probiere mich für seinen Geist und sein Wort wirklich zu öffnen und freue mich an seiner Gegenwart. Und ich finde, etwas, was da hier ganz zentral auch noch dran ist, ich probiere Gott nicht zu kontrollieren. Sei es in dem, dass er in mein Denken hinein mag, oder durch das, dass ich ihm nur so viel zutraue, wie ich für vorstellbar halte. Kontrolle ist etwas, was wir lernen, wo uns einfach gegeben ist. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft und Leistung messen und kontrollieren. Und manchmal wollen wir unser Christsein auch messen und zufrieden sein können damit. Und dann tun wir manchmal auch Gott messen und kontrollieren. Und schreiben ihm vor, wie er auf unser Gebet antworten muss. Manchmal schon im Gebet selber: Herr, ich bitte dich, mach du. Ja, so tönt es doch oft. Mach du doch. Setz dem ein Ende. Oder red in sein Herz hinein, wenn wir für andere beten. Das ist super, aber es ist manchmal eigentlich krass falsch. Und es ist schwierig, da einen Weg zu finden. Und manchmal denke ich, es kommt aus dem Drang heraus, weil wir wie Kontrolle nicht abgeben können. Wenn Gottes Geist zu einem Herz redet, dann tut er es in einer Art und Weise, die ich nicht kontrollieren kann, weil ich nicht weiss, wie. Und nicht weiss, auf welche Art und Weise. Und vor allem nicht die Auswirkungen kennen. Es kann ja sein, dass ich nachher irgendjemandem über den Weg laufe und dem etwas sage und irgendetwas Grosses passiert in seinem Leben. Und ich habe keine Ahnung davon, vorher. Aber es ist etwas, was ihm Angst machen könnte, weil man es dann nicht mehr unter Kontrolle hat. Es könnte ja sein, dass wir uns fürchten davor, so richtig ihm unser Gesicht zuzuwenden, weil wir Berichte hören von Leuten, die ein bisschen außer Kontrolle geraten, crazy werden. Oder ja, wo es irgendwelche Reaktionen gibt. Auch das kann religiös sein, weil man meint, man müsse das machen und dann sagt man dann dabei. Etwas zulassen und einfach sich ihm zuwenden. Und Erwartung haben, dass Gott der Dich selber ja, rett und zu dir kommt durch sein Wort. Man sagt, der Appetit kommt mit dem Essen und die Liebe kommt mit der bewussten Zuwendung. Und so möchte ich euch Mut machen, bleibt dran auf eurem Weg. Weil Gott liebt euch so, wie ihr seid und ihr habt einen ganz eigenen Weg. Der ist nicht gleich wie meine. Aber Gott möchte auch euch immer wieder erfüllen mit seiner Liebe und mit allem, was du brauchst. Und vor allem halt dich daran fest. Sein Geist ist es, der mit dir ist. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Amen.